warum haben plötzlich alle eine Morgenroutine? Oder warum glauben plötzlich alle, eine haben zu sollen?
Genau, warum machen wir es nicht alle so wie ich, ohne Morgenroutine?
Wobei ich jetzt natürlich sagen könnte, dass auch du eine Morgenroutine hast, liebe Julia.
Eine sehr ungesunde Morgenroutine.
Nur vielleicht nicht die gesündeste.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Diese Folge wird präsentiert vom Echo Verlag. Am 28. Januar erscheint das neue Buch Only Margot von Ruthie Thorpe. Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Liebe Julia, was ist deine Morgenroutine?
Meine Morgenroutine ist aufwachen, gleich mal aufs Handy schauen und dort hängen bleiben und dann müde wie eine alte Oma aus dem Bett kriechen. Und bei dir so wahrscheinlich, okay, lass mich raten. Bei dir, du erwachst mit dem Aufgehen der Sonne, du machst dazu gleich ein paar Sonnengrüße, dann trinkst du irgendeinen Matcha-Tee und machst irgendeine Meditation und ein Ritual, um den Tag willkommen zu heißen.
Richtig? Und ganz aktiv und voller Lebensfreude und Elan in den Tag zu starten.
Habe ich richtig?
Absolut,
oder?
Ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen ein Morgenroutinen-Fan. Und ich mache auch gern Yoga in der Früh.
I knew it. Ich weiß es ja. Weißt du, warum ich das weiß?
Warum?
Weil wir im letzten Urlaub, während ich geschlafen habe, bist du zum Sonnenaufgang an den See gefahren, um Yoga zu machen. Du hast mich gefragt, möchtest du mitkommen? Ich habe gesagt, nein, ich möchte schlafen.
Und wir haben uns dann zum Frühstück getroffen.
Das ist genau meine Morgenroutine, schlafen.
Das ist auch eine sehr gute Morgenroutine. Aber ich muss sagen, aus Sicht von vielen RatgeberInnen würde ich an deiner Morgenroutine einiges auszusetzen haben, die man da sehr verbessern könnte.
Das stimmt, aber weißt du, ich habe sogar versucht. Ich habe versucht, eine Zeit lang Qigong zu machen in der Früh.
Wow, ja und?
Ich schlafe lieber noch ein bisschen länger. Oder das Problem ist, wenn ich wach werde, ich bin zwar schon relativ schnell wach, aber das Handy weckt mich dann immer noch schneller auf, weißt du? Das ist wie so ein Stromschlag, den man bekommt.
Aller Input von allen sozialen Medien, außerdem das tolle Blaulicht, das dir sofort
wow.
Elan gibt in
mein
der Früh.
Mein Tipp für euch, Blaulicht.
Blaulicht in der Früh. Also, warum reden wir über Morgenroutinen? Nein, wir haben uns nicht geändert vom feministischen Buch-Podcast zum
Lifestyle-Podcast.
Lifestyle-Podcast, genau.
Mhm.
Wie du besser leben sollst.
Du müsstest den Lifestyle-Teil unseres Podcasts machen. Bei mir wird da nichts Gescheites rauskommen.
Aber wir reden natürlich aus einem bestimmten Grund über deine Morgenroutine hier, Julia. Und zwar möchte ich heute ein Buch besprechen, von dem viele von euch bestimmt schon etwas gehört haben. Und zwar Das Orakel spricht von Liv Strömquist.
Absolut, davon haben wir schon gehört. Und zwar in unserer Folge gemeinsam mit O-Books wurde dieses Buch vorgestellt als eines unserer Buchgeschenke.
Und wir haben ja auch schon einmal über Liv Strömquist gesprochen. Und zwar in unserer Folge zu Graphic Novels. Das war Folge 19.
Wow. Das ist wirklich schon lange her. Und das ist das zweite Mal, dass du eine Autorin zweimal besprichst.
Ja, das stimmt. Es entsteht ein Muster.
Es entsteht ein Muster. Und vor allem, weißt du, jede Autorin, die du zweimal besprichst, wird bei meinem Konto aufgerechnet an Autorinnen, die ich zweimal besprechen darf.
Du meinst, du willst einfach Jane Austen viermal besprechen?
Das könnte passieren.
Naja, ich muss sagen, ich habe dir ja schon das Zugeständnis gemacht, dass du heuer, da 2025 ja das irgendein Jubiläumsjahr ist,
250 Jahre. Keine, eine Kleinigkeit.
Irgend so ein Jubiläumsjahr von Jane Austen darfst du nochmal besprechen.
Ja, genau. Ja.
Aber ich muss sagen, Liv Strömquist ist ja schon eine Grande Dame der feministischen Graphic Novels.
Absolut.
Und deswegen spannend zu besprechen. Und außerdem hat sie auch sehr spannende Themen, die sie aufgreift. Auch aus feministischer Perspektive. Und in diesem aktuellen Buch geht es unter anderem um das Thema Selbstoptimierung und um Ratschläge, die wir so von Social Media immer hereingespült bekommen. Und eben auch um die Frage, warum haben plötzlich alle eine Morgenroutine? Oder warum glauben plötzlich alle, eine haben zu sollen?
Genau, warum machen wir es nicht alle so wie ich, ohne Morgenroutine?
Wobei ich jetzt natürlich sagen könnte, dass auch du eine Morgenroutine hast, liebe Julia.
Eine sehr ungesunde Morgenroutine.
Nur vielleicht nicht die gesündeste. Ich mag an Liv Strömquist, dass sie so Alltagsfragen mit viel Humor auf den Grund geht, aber auch mit soziologischen Recherchen, die sie dann auch zeichnet. Sie zeichnet viele Beispiele, in dem Fall eben oft aus der Welt der sozialen Medien und verbindet sie mit soziologischen und philosophischen Theorien, indem sie Denkerinnen zeichnet, wie zum Beispiel Hartmut Rosa oder Eva Illou, und sie ihre Theorien erklären lässt. Es gibt auch viele Anlehnungen an Popkultur drinnen, viele Beispiele, viele Referenzen, mit denen ich auch viel anfangen kann. Und ich möchte auf Beispiele eingehen, die sie in diesem Buch bringt, eben zum Thema Wellness und Selbstoptimierung. Aber ich möchte auch ein bisschen erzählen, was mir aus feministischer Perspektive an dem Buch auch etwas fehlt.
Das wollte ich eben gerade fragen, weil Liv Strömquist wird ja schon eben recht gehypt, vermutlich auch zu Recht. Ich habe ehrlich gesagt von ihr noch nichts gelesen, aber meine Frage wäre an dich, ist denn der Hype um Liv Strömquist gerechtfertigt?
Also ich finde schon. Ich glaube, das ist das vierte Buch von ihr, das ich gelesen habe, und ich habe alle witzig gefunden. Ich muss bei jedem Buch von ihr immer wieder laut auflachen, weil sie das einfach, ja, weil sie viele Phänomene wie eben Selbstoptimierung super auf den Punkt bringt. Und einige von ihren Büchern, wie zum Beispiel Der Ursprung der Welt, wo es auch um die Vulva geht und eine kulturgeschichtliche Perspektive auf die Vulva, oder Der Ursprung der Liebe, waren ja auch sehr explizit feministisch, weil es sehr explizit um Themen geht, die ja Geschlechtergerechtigkeit betreffen. Das ist bei Das Orakel spricht nicht so, weil Selbstoptimierung alle betrifft, dem würde ich auch zustimmen. Aber ja, ich würde sagen, ein paar Punkte haben mir dabei gefehlt, die ich aus feministischer Perspektive auf jeden Fall spannend gefunden hätte. Und die möchte ich nachher auf jeden Fall auch ansprechen. Aber zuerst würde ich sagen, tauchen wir ein bisschen ein in ein paar Themen, die ich sehr spannend gefunden habe und wo ich auch gespannt bin, was du darüber denkst, liebe Julia. Also mal so zum Start, was ist eigentlich Selbstoptimierung? Sie schreibt darüber und zeichnet darüber, dass verschiedenste Lebensbereiche zu Leistungsbereichen werden. Also nicht nur in der Arbeit, sondern ich kann verschiedenste Teile meines Lebens optimieren, besser machen. Und das ist jetzt eben nicht nur vielleicht etwas, ja, wenn ich Leistungssportlerin bin, sondern auch wenn ich einfach nur meine Alltagssportarten mache, kann ich die mittracken, kann ich besser werden, wie stehe ich auf, was ist meine Morgenroutine, wie kann ich die so optimieren, dass sie mich dem Tag gut begleitet, dass sie mich leistungsfähiger macht. Und das geht so weit, dass es sogar Leistungsdruck im Urlaub gibt. Also sowas zum Beispiel, ach, bin ich hinreichend crazy, bin ich abenteuerlustig, bin ich spontan?
Bin ich hinreichend crazy?
Wortwörtliches Zitat übrigens von Liv Strömquist.
Das ist großartig, großartig. Bin ich hinreichend crazy?
Ja. Ja,
diese Frage, also diese stellen wir uns alle.
Ja. Bin ich zu crazy? Ja, also auch so diese Spaßpflicht.
Ja.
Irgendwie, was erzähle ich
am Montag? Ein großartiges Wort, Spaßpflicht.
Ja. Nämlich so diese Angst, nicht genügend Spaß zu haben im Leben.
Absolut. Auch das Thema Psychotherapie, ne? Bin ich in Therapie? Bin ich gut genug therapiert? Bin ich mit all meinen Problemen, was auch immer, so weit, dass ich weiß, was mir fehlt und wie ich damit umgehe und habe ich meine Strategien und weißt du, was ich meine? Also auch der Thema der psychischen Gesundheit wird total optimiert, finde ich.
Ja, absolut. Oder Beziehungen. Natürlich romantische Beziehungen, aber auch in der Familie, Freundinnenschaften, führe ich eine gute Beziehung, aber auch so etwas, setze ich richtig Grenzen.
Ja, absolut.
Und ja, in jedem Lebensbereich könnte ich irgendwie besser werden. Und sie beschreibt das auch so, dass oft auch ein Gefühl wie zum Beispiel Glück zu einer Ware wird. Und hier kommen wir zu dem Teil der Selbstoptimierung, dass es nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern auch etwas ist, das verkauft wird. Durch Personen, die dir zum Beispiel auf Social Media Ratschläge geben und dann noch ihren Online-Kurs dazu verkaufen, in 5 Wochen zum glücklicheren Ich, sowas in diese Richtung. Und sie verwendet dort den Begriff Emodity, das heißt ein Gefühl, also eine Emotion wird zu einer Ware, also Emotion und Commodity, die Emodity. Und dabei können wir oft Gefühle nicht mehr getrennt von Konsum begreifen. Also ich muss konsumieren, um glücklich zu sein, aber ich kann auch Glück konsumieren, indem ich mir gewisse Bücher kaufe, gewisse Ratgeber kaufe, gewissen Zugang kaufe zu einem Online-Kurs von irgendwelchen Personen, die mir halt auf Social Media einen Ratschlag erteilen. Und das ist eine enorme Industrie, die sich natürlich auch mit anderen Industrien verbindet, wie zum Beispiel der Hübschindustrie und die Spaßindustrie verbinden sich und werden die Wellnessindustrie. Mhm. Es geht darum, Spaß zu haben. Ich kann tolle Fotos von meinem letzten Spa-Aufenthalt posten. Aber es geht natürlich auch darum, dabei gut auszusehen, hübscher zu sein. Und ja, das alles zu optimieren in diesem Wellness, wo es ja eigentlich darum geht, nichts zu machen. Mhm. Was ja auch ein Widerspruch ist.
Da fällt mir ein, ich habe vor kurzem so zum Thema Urlaub, habe ich so ein bisschen geschaut, was gibt es denn für Ausflugsziele in dem Urlaubsort, wo ich hinfahre. Und was man dann zum Beispiel buchen kann, ist ein Fotoshooting dort. Also, dass man sich sozusagen die Urlaubsfotos professionell machen lässt, irgendwie am Strand oder so, was ich auch spannend fand. Ja, dass das eben genau das ist, ne? Die Hübsch- und die Spaßindustrie kommen zusammen.
Und dann auch dieses Herzeigbare.
Ja.
Ich muss darüber berichten, dass es etwas wert ist.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch viele diese Orte, wo InfluencerInnen hinfahren, weil sie halt dieses Foto haben möchten. Rundherum schaut es halt dann meistens nicht so schön aus, aber dieser eine Fotoausschnitt, der muss halt irgendwie dabei sein. So.
Ja, und das ist wieder das mit diesen Gefühlen, die ich dann irgendwie nur als wahres Gefühl begreifen kann, wenn ich darüber erzählen kann, sei es meinen Freunden, Freundinnen danach oder eben über Instagram darüber berichten kann.
Mhm.
Da ist natürlich die Frage, warum fällt denn das so auf fruchtbaren Boden? Warum springen wir denn alle, oder nicht alle, aber viele, und ich muss sagen, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, auf diesen Selbstoptimierungszug auf? Und sie beschreibt das so, dass wir alle sterblich sind. Und das wissen wir, irgendwann am Ende wartet der Tod. Und gleichzeitig aber nimmt der religiöse Glauben ab, dass es zum Beispiel ein Leben nach dem Tod gibt. Und stattdessen gibt es eben Vernunft und Verstand und wir wollen immer mehr Lebensbereiche kontrollieren, aber den Tod können wir nicht kontrollieren. Aber wir können kontrollieren, den Tod hinauszuzögern, indem wir zum Beispiel gesünder leben oder das Leben bewusster leben oder so viel aus diesem einen Leben, das wir haben, herausholen. Und ja, sie zitiert hier zum Beispiel Sigmund Baumann, der sagt, na gut, den Tod zu bekämpfen ist sinnlos, aber die Todesursachen zu bekämpfen, das wird zum Sinn des Lebens.
Mhm.
Und das ist sehr individualisiert in einer sehr individualisierten Gesellschaft, weil wir denken, okay, vielleicht diese ganze Welt, wir können sie nicht gut kontrollieren, aber was ich kontrollieren kann, ist mein eigenes Leben, was natürlich auch ein Trugschluss ist, weil ganz viel in meinem Leben ist von meinem Umfeld geprägt, kann ich überhaupt nicht kontrollieren.
Mhm.
Aber das kann ich kontrollieren und dann kann ich noch gesünder essen, um länger zu leben und meine Sportmorgenroutine machen, besser frühstücken, bessere Beziehungen führen, um glücklicher zu sein, regelmäßig Sex haben, weil das ist ja auch gesund.
Ja, und was natürlich auch dazu kommt, ist, wenn eine Gesellschaft immer säkulärer wird, also immer weniger an Gott glaubt, dann gibt man halt auch weniger Verantwortung an irgendwas Externes ab. Ne? Dann ist man selbst dafür verantwortlich, dass das Leben gut läuft. Und dann muss man halt selbst was dafür tun, dass es so läuft, wie man es will. Und dann wird man auch so zu seinem eigenen Schöpfer irgendwo.
Klar, genau. Du bist alleine dafür verantwortlich, dass es dir gut geht.
Hm.
Und das kann in mancher Hinsicht natürlich auch so ein bisschen empowernd sein, weil ich bin jetzt nicht nur gefangen in den Strukturen rund um mich herum. Aber es kann natürlich auch überwältigend sein, weil natürlich gibt es Strukturen, die mich beeinflussen.
Ja, und es ist auch eine große Verantwortung für jeden Einzelnen, da ständig jeden Tag in jedem Bereich seines Lebens eben das Beste zu geben. Und ja.
Mhm, absolut. Und dazu kommt dann eben diese Ratgeberindustrie.
Die ich sehr liebe übrigens. I love it. I love a good self-help book. Habe ich gleich das Gefühl, ich habe mein Leben unter Kontrolle.
Liest du gern so Self-Help-Bücher?
Schon hin und wieder, also nicht dauernd, aber ich habe einige, die ich doch sehr cool fand und gerne mag, ja.
Mhm, das heißt, du findest auch, die haben dir auch einfach weitergeholfen.
Ja, ja. Volle Fälle.
Ja. Und das finde ich schon auch zum Beispiel, das wäre so mein erster Kritikpunkt vielleicht auch in dem Buch, dass sie das natürlich schon, sie beleuchtet das aus einer kritischen Perspektive, mit der ich sehr viel anfangen kann. Vor allem, weil es auch kapitalismuskritisch ist. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber natürlich gibt es manche Ratschläge, Self-Help-Bücher, die ja vielen Menschen auch wirklich irgendwie weiterhelfen.
Ja, auf alle Fälle.
Es ist ja nicht nur entweder, das ist alles eine Industrie, die den Leuten das Geld aus der Tasche zieht und uns alle individualisiert, oder ja, wenn du diese 5 Routinen verfolgst, wirst du ein glücklicher Mensch werden. Es ist meistens ja irgendwas dazwischen.
Mhm.
Aber es ist schon interessant, dass es diese Ratschlagindustrie einfach extrem angewachsen ist. Also allein in meinem Umfeld, wenn ich mich umhöre, wer alles Coach ist auf einmal und in anderen Menschen Ratschläge erteilt, das ist, glaube ich, schon extrem angewachsen. Und natürlich über die sozialen Medien, über Online-Kurse viel leichter verbreitbar.
Absolut. Und man hat dann, glaube ich, auch schon so die einzelne Persönlichkeiten, die man großartig findet, denen man folgt. Auch Podcasts sind natürlich ein Riesenthema.
Ja.
Also ich denke mal gerade zum Beispiel an Esther Perel, die wir beide gerne mögen. Die hat natürlich viel Gratis-Content, also ein Podcast, da zahle ich jetzt nicht unbedingt dafür, aber da wird natürlich auch über Werbung finanziert und sie hat natürlich auch ein Business draus gemacht.
Mhm.
Also es ist, glaube ich, immer so ein, ja, eben ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es natürlich in der Industrie, andererseits ist es, hilft es auch wirklich vielen Menschen.
Mhm. Ja, also bei Esther Perel geht es hauptsächlich um Beziehungen, viel um romantische Beziehungen und sie macht Paartherapie.
Im Podcast praktisch.
Im Podcast, ja. Wir mögen das beide sehr gerne. Ich höre mir auch gerne solche Podcasts an, wo es um das Arbeitsleben geht zum Beispiel, die Arbeitswelt, wie organisiere ich meine Arbeit gut. Ich finde das super spannend, ich mag das auch gern.
Ja.
Aber ja, es ist eben dann, oft wird es einem so verkauft als, mach das und alles wird gut laufen. Mhm. Und das stimmt eben auch nicht. Und es ist schon so, dass es einfach so viele Möglichkeiten gibt und unendlich viele Entscheidungen, die ich treffen kann und deswegen auch unendlich viele Bereiche, in denen ich glücklicher sein kann. Ob es jetzt, ich kann gelassener sein, ich kann dünner sein, ich kann besser haushalten, besser mit meinen Finanzen umgehen, ich kann mehr Tiefgang entwickeln, ich kann weniger konsumieren. Und um weniger konsumieren, gleich mir einen Ratgeber zulegen und einen teuren Online-Kurs kaufen, um weniger zu konsumieren.
Ja.
Ich kann eine gute Mutter sein, eine bessere Mutter sein. Ich kann eine bessere Beziehung führen und so weiter. Und was ich super spannend fand drin, ist, dass sie eine Studie zitiert, dass Beratung und Ratschläge geben, die Berater und BeraterInnen selbst glücklicher macht als die Personen, die beratschlagt werden. Was ja auch durchaus Sinn macht, aber das fand ich sehr interessant. Mhm. Und auch vielleicht eine dieser Motivationen, warum Leute das so gern machen, anderen Ratschläge geben.
Ja, man fühlt sich selbst so sehr in Kontrolle, wenn man anderen Leuten gute Ratschläge gibt.
Ja, absolut. Und gleichzeitig entsteht halt auch eine Geringschätzung, dass ich selber weiß, was ich frühstücken soll.
Mhm.
Weil es gibt so viele Informationen und irgendwann denken sie, ach, keine Ahnung, ist jetzt Haferflocken wirklich das Beste oder ist es für meine Konzentrationstyp vielleicht doch besser, nichts zu frühstücken oder der Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und irgendwann ist man nur mehr verwirrt und braucht, hat das Gefühl, vielleicht auch diese ganzen Ratgeber zu brauchen.
Mhm.
Und ich muss sagen, mit diesem Phänomen, dass wir viel mehr Zeit brauchen zum Planen und zum Entscheiden als früher, weil wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben, da habe ich mich extrem wiedergefunden. Sie hat so lustige Zeichnungen hier von einzelnen Personen, die sich durchdenkt, okay, wenn ich heute 10 Minuten früher aufstehe, dann kann ich noch diese Morgengymnastik machen und wenn ich dann mein Frühstück schon gestern angesetzt habe, dann kann ich irgendwie dann noch mit dem Rad zur Arbeit fahren oder so. Und da erwische ich mich selber auch immer wieder dabei, dass ich eben Yoga mache, um mich zu konzentrieren. Und während dem Yoga denke ich aber eigentlich schon drüber nach, was ich noch einkaufen soll. Und dann entscheide ich mich, was könnte ich heute Abend kochen und was könnte ich heute nach der Arbeit noch machen. Und das sind natürlich viel mehr Entscheidungen, und das jetzt ganz im Kleinen, was nur einen Tag betrifft, die früher einfach so nicht gab, weil jeder Tag irgendwie gleich war oder weil ich viel weniger Möglichkeiten hatte, mir meinen Beruf zu wählen oder mir meine Beziehungsform zu wählen oder mir meinen Arbeitsort zu wählen. Und all das ist natürlich ein Riesenprivileg für eine kleine Schicht dieser Welt.
Mhm.
Und ja, man soll auch nicht sagen, oh, das ist alles so schrecklich, weil es ist ein Privileg, aber es ist schon auch viel mentale Belastung dabei. Und ich glaube, dieser ganze Druck, der dadurch ausgelöst wird Und diese Unsicherheit steigert auch wiederum das Bedürfnis nach Therapie und nach Ratgeber, um wieder die Kontrolle zu bekommen.
Absolut. Und ich meine, ja, Wellnessen gehen, dann ist dann auch wieder total, ne? Also als Antidote zu dem extrem hektischen Leben, das wir uns auf der einen Seite aufgebaut haben, brauchen wir dann ein Wochenende in einem Wellnesshotel, um dann runterzukommen, eine Massage zu machen und 100 Euro für eine Massage zu.
Ja.
Also es ist, ja, es gibt die Lösung und das Problem immer in einem.
Ja, und es ist halt so absurd, oder dieses Beispiel Wellness, weil ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, und habe 5 Side-Hustles, und dann muss ich an einem Wochenende wieder extrem viel Geld für Wellness ausgeben.
Mm.
Oder für die Massage oder für den teuren Meditationskurs.
Mm. Ja.
Und alles.
Weil wir beide das ja auch machen. Ne?
Ja, also ich liebe auch meine Yogastunden. Also ich halte es total
gerne. Ich liebe
gerne.
Die Therme.
Ja, stimmt. Du bist eine gute Therme-Geherin.
Ja, absolut. Ja, es ist, ja, wir nehmen uns da eben gar nicht aus.
Ja. Voll. Und was ich mir auch wirklich mitnehme von dem Buch, ist dieses Thema, dass wir glauben, dass ich meinen individuellen Lebensbereich so sehr beeinflussen kann und den großen politischen nicht. Und das wird zu einem auch gesellschaftlichen Problem, denke ich. Weil es geht immer weniger darum, was vielleicht ein gutes Leben ist oder was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein, sondern wie kann ich besser werden im Sinn, wie kann ich besser den Fokus auf mich legen und mich selbst verbessern. Und das, glaube ich, ist schon auch gesellschaftlich problematisch, wenn es immer mehr um mich selber kreist und was kann ich an mir verändern und weniger, wie kann ich mich gesellschaftlich einbringen.
Mhm.
Und da vergleicht sie auch so zum Beispiel früher in religiösen Kontexten, dass es halt oft um diese Frage ging, wie kann ich ein besserer Mensch sein? Und das hat jetzt auch nicht immer nur zu tollen Dingen geführt, sondern vielleicht auch dann eher so etwas wie Selbstgeißelung oder Selbstaufgabe. Aber es war halt ein anderer Fokus.
Die Community steht heute nicht mehr so sehr im Vordergrund, sondern eher das Individuum, ne?
Ja, und eben diese Perspektive auf, hey, ich habe es selbst in der Hand, glücklich zu sein, aber die große, weite Welt, alle Informationen, die wir haben über Politik und so, geben mir das Gefühl, ich kann ja außen überhaupt nichts beeinflussen.
Mhm.
Also so, das hat mir schon so ein bisschen nochmal zu denken gegeben, dass es ja eben eigentlich auch umgekehrt sein könnte. Dieses, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen.
Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, dass dir auch was gefehlt hat in dem Buch. Was wäre denn das?
Also für mich ist Selbstoptimierung einerseits etwas, was wirklich alle Menschen betrifft, und andererseits ist es schon extrem gegendert, denke ich. Als zum Beispiel Fitness und Schönheit betrifft alle Geschlechter. Es gibt für Männer eine extrem große Fitness-Ratgeberwelt da draußen und auch für Frauen. Aber es gibt einen großen Unterschied, was zum Beispiel Schönheitsideale sind. Ob das jetzt ist dünn oder sehr muskulös. Und das, finde ich, hätte sie noch ein bisschen expliziter behandeln können. Oder auch ein Phänomen, über das sie nicht schreibt, aber was ich auch sehr spannend finde, ist diese ganze Tradwives, also Traditional Housewives, Frauen, die auf Social Media als traditionelle Hausfrauen auftreten, um zu sagen, wie toll ist es nicht, alles selbst zu backen und zu kochen, sich nur um die eigenen Kinder zu kümmern, den Mann zu unterstützen, der arbeiten geht, und ein extrem traditionelles Frauenbild vermitteln, oft tatsächlich auch gepaart mit einer sehr konservativen Werteeinstellung oder sogar evangelikalen Religiosität, gerade in den USA. Das kommt nicht vor. Ich meine, sie kann natürlich auch nicht alle Beispiele nennen.
Mhm.
Aber ich finde schon, es gibt wirklich hier so gegenderte Dinge, auch wenn Selbstoptimierung alle betrifft, die schon einen großen Unterschied auch macht, welcher Druck auf Frauen und Männer gelegt wird. Nicht um zu sagen, okay, es betrifft Frauen viel mehr, sondern einfach anders. Und ich glaube, das wäre eigentlich für mich in einer solchen Analyse schon wichtig, auch herauszuarbeiten. Und ja, für mich kommt da auch ein bisschen durch, so ihr Schreibstil und ihr Arbeitsstil, wie sie an so Themen herangeht. Und sie sagt selber, es ist für sie wie so ein Waldspaziergang. Und sie entdeckt was und findet es spannend und schaut unter diesen Stein und hinter diesen Baum und greift dann dieses Beispiel auf oder greift diese Theorie auf. Und ich finde das total nett, weil dadurch einfach spannende Beispiele kommen, aber manchmal auch ein bisschen willkürlich.
Hm.
Also es ist kein Paper, das sich überlegt, welcher Argumentationslinie folge ich? Was wäre jetzt ein sinnvoller roter Faden? Wie kann ich das aufeinander aufbauen? Sondern es ist eben ein, so ein bisschen ein buntes Potpourri.
Mhm.
Und sie hat ja auch nicht den Anspruch, dass es eine wissenschaftliche Abhandlung ist. Aber ja, da denke ich mir auch, okay, warum gerade dieses Beispiel und nicht ein anderes Beispiel? Das hat sie halt einfach aufgegriffen, weil sie es selber interessiert.
Ja, also so ein bisschen die Struktur ist vielleicht jetzt nicht, ist vielleicht nicht so stark durchstrukturiert, meinst du?
Ja, genau, genau, absolut, ja.
Jetzt haben wir sehr viel über Liv Strömquists Buch gesprochen, aber wer ist sie denn überhaupt?
Ja, sie ist eben eine Autorin und Zeichnerin, die 1978 in Lund in Schweden geboren ist. Sie hat auch Politikwissenschaften studiert und das merkt man dann eben schon auch, weil sie auf TheoretikerInnen, DenkerInnen immer zurückgreift und die in ihren Büchern auch persönlich sprechen lässt, indem sie sie zeichnet und ihnen dann auch Sprechblasen malt, eben wie zum Beispiel Hartmut Rosa jetzt in diesem Buch. Sie hat schon einige andere Bücher veröffentlicht, wie Der Ursprung der Welt, Der Ursprung der Liebe oder einer meiner persönlichen Favoriten ist Ich fühl's nicht, 2020, wo es um die moderne Dating-Kultur geht mit Fokus auf Commitment oder Nicht-Commitment in Beziehungen. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
Es gab ja auch eins zur Astrologie.
Ja, ich glaube, das war das letzte.
Hast du das gelesen?
Ich habe es nicht gelesen, nein.
Das fände ich auch spannend.
Ja, da kommt auch etwas ein bisschen zur Astrologie vor. Und das war dann eben eins dieser Beispiele, wo ich mir dachte, Astrologie, Selbstoptimierung, wie passt das jetzt genau zusammen?
Mhm.
Da dachte ich, okay, das ist ein Thema, das sie interessiert, wo sie auch schon dazu gearbeitet hat. Das hat sie hier jetzt auch wieder einfließen lassen.
Das finde ich auch mal sehr spannend, ja, muss ich sagen.
Astrologie.
Ich finde, das ist ein spannendes Phänomen irgendwie, das sich so durchzieht. Und ich fände, mich würde einfach interessieren, wie ihr Take zu dem Thema Astrologie ist.
Ja, auch so als... auch so aus kulturwissenschaftlicher Perspektive.
Mhm, genau.
Ja, ich habe auch ein ganz nettes Interview mit ihr gelesen, das online auf Die Standard erschienen ist. Und in diesem Interview geht es eben auch um diese Selbstoptimierungskultur. Und sie spricht auch hier explizit zum Thema Feminismus, weil die Interviewerin sie auch explizit dazu gefragt hat. Das war auch ganz interessant.
Genau, das verlinken wir euch natürlich gerne auch in den Shownotes, wenn ihr das nachlesen wollt.
Ja. Also ich muss sagen, für mich sind diese Liv Strömquist-Bücher immer wieder auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Leseerlebnis ist auch echt lustig. Sie bringt super viele Beispiele. Es ist witzig. Es ist eben ein bisschen meandern, würde ich sagen, aber trotzdem sehr gut zu folgen. Und ja, ich finde es auch einfach irgendwie nett, das so im Bücherregal zu haben, immer wieder mal ein bisschen hineinzulesen. Ja. Und gerade wenn man jetzt vielleicht keine großen, langen Sachbücher lesen mag zu einem gewissen Thema, ist das halt ein sehr entspannter, lustiger Zugang, in dem ich zumindest trotzdem immer einiges lernen kann.
Sehr cool. Hast du mir auf alle Fälle wieder Lust gemacht? Vielleicht würde ich mal das Astrologie besprechen.
Ja.
Hast du dir jetzt persönlich irgendetwas mitgenommen im Hinblick auf deine Routinen? Würdest du jetzt etwas anders machen oder sagst du, nein, meine Morgenroutine ist perfekt optimiert, so wie sie ist?
Also ich glaube, meine Morgenroutine würde ich so beibelassen. Ich mag die ganz gern mit Aufstehen und Yoga machen und meine Regel ist ja immer, mein Handy erst nach dem Yoga aufzudrehen und das funktioniert ganz gut. Ich glaube, ich nehme wirklich dieses mit, weil ich schon auch merke, ich bin in diesem Denken drin, okay, ich kann viel in meinem Leben beeinflussen und optimieren, aber ich fühle mich oft überwältigt von dieser großen ganzen Welt. Vielleicht immer wieder mir dieses eine Bild, das sie auch zeichnet, vorzustellen, hey, warum ist das eigentlich nicht umgekehrt? Es muss ja nicht alles so unbeeinflussbar im Außen sein und so hart beeinflussbar im Innern, um diesen Dualismus ein bisschen aufzulösen. Ich glaube, das nehme ich mir auf jeden Fall mit und werde darüber bei meiner morgendlichen Tasse Grüntee nachdenken.
Sehr gut, beim Sonnenaufgangs-Yoga. Perfekt, ja. Ich werde mir auf alle Fälle mitnehmen, auch dass ich wieder einen neuen Anlauf für die Morgenroutine starten werde. auch wenn ich mich trotzdem ein bisschen bestätigt fühle, dass Morgenroutinen ja total kapitalistische Selbstoptimierung sind. Aber ja, also ich habe das auch versucht schon, mein Handy, aber ich glaube, ich muss mein Handy woanders hinlegen, nicht neben dem Bett haben, und ich brauche einen analogen Wecker, glaube ich. Ja,
das ist gut, weil sonst hat man das Handy so griffbereit.
Genau. Wenn ihr Morgenroutinen habt oder zum Thema Selbstoptimierung und Feminismus Gedanken, dann schreibt uns gerne an plaudern@diebuch.at. Und wenn ihr euer Leseverhalten und euren Austausch mit FeministInnen optimieren wollt, dann könnt ihr natürlich zur Die Buch-Community kommen. Und zwar haben wir sowohl eine Signal-Gruppe als auch alle möglichen anderen Goodies für alle, die uns monatlich oder jährlich unterstützen wollen, auf steadyhq.com/diebuchpodcast. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und Teil unserer Community werdet, um nicht nur über die Vereinzelung, sondern auch die Community in den Vordergrund zu rücken.
Ganz wichtig.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Werdet Teil unserer Die Buch-Community unter steadyhq.com/diebuchpodcast.
Folgt uns gerne auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram unter die_buch, und schreibt uns ein E-Mail an plaudern@diebuch.at.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung auf eurer Podcast-App.
Alle Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite www.diebuch.at.
Wir bedanken uns außerdem bei der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.